HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und Beiträgen von Leonie Berger und Julika Tillmanns. Zuerst sprechen wir über das neue Hörbuch von Maja Lunde, Der Traum von einem Baum, dem Finale des Klimaquartetts. Leonie Berger stellt uns im Anschluss Die Liebe an miesen Tagen von Ewald Ahrens vor, einen herzerwärmenden Liebesroman. In unserer Rubrik In eigener Sache geht es um die Lesung des Romans Pompeji oder die fünf Reden des Jovna von Eugen Ruge, die uns Julika Tillmanns vorstellt. Natürlich ist auch wieder ein Kinder- und Jugendhörbuch dabei, heute für Kinder ab 11. R.J. Palacio, White Bird, wie ein Vogel. Die Geschichte der Bienen von Maja Lunde sorgte international für Furore. Der Bestseller wurde mit dem norwegischen Buchhändlerpreis ausgezeichnet. Es folgten die Bände Die Geschichte des Wassers und Die Letzten ihrer Art. In jedem der Bände macht uns Maja Lunde auf einzelne Aspekte des Klimawandels und andere Umweltprobleme aufmerksam. Jetzt ist der letzte Band der Reihe erschienen, Der Traum von einem Baum. Dorothee Meyer-Karwig, worum geht es genau?
Ja, dieser Roman spielt in der Zukunft, aber einer, die jetzt nicht so weit entfernt ist, dass man denken könnte, ja, geht uns nichts an. Es beginnt im Jahr 2097, spielt dann aber größtenteils im Jahr 2110. Und zwar vor allen Dingen auf Spitzbergen, das heißt der zu Norwegen gehörenden Inselgruppe in der Arktis.
Das ist ja ein sehr unwirtlicher Ort.
Ja, aber auch einer einzigartigen Pflanzensamenbank für Nutzpflanzen. 2008 wurde diese Samenbank eingeweiht. In diesem Samenbunker auf Spitzbergen lagern Samenproben in 120 Meter Tiefe im Permafrostfelsmassiv bei minus 18 Grad. Und Ziel dieser Samenbank ist die weltweite Erhaltung von Nutzpflanzen, um die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen.
Die gibt es aber.
Ja, das ist jetzt keine Fiktion. Und Maja Lunde greift das auf und entspinnt daraus eben ihre Geschichte. Und die beginnt damit, dass in dem Jahr 2097 ein Baum an Land getrieben wird. Und den findet der fünfjährige junge Tommy. Und erst erkundet er die welken Blätter des Baumes. Und da hören wir gleich mal rein. Es liest Benito Bause.
Die Blätter waren zwar ein wenig welk und gekräuselt, aber viele saßen immer noch fest. Und auch wenn ihre Farbe blass und verwaschen war, hatten sie einen deutlichen grünen Schimmer. Tommy zupfte vorsichtig an einem. Gleichzeitig ließ er den Stock los, den er eben noch so schön gefunden hatte, denn jetzt, angesichts dieses riesigen Baums voller lebender Arme, erschien er ihm trocken und tot. Das Blatt löste sich sofort. Er strich mit dem Finger über die grüne Oberfläche, drehte es hin und her und erkannte deutlich, dass seine Vorder- und Rückseite verschieden waren, die eine viel grüner als die andere. Er nahm das Blatt zwischen Zeigefinger und Daumen und hielt es gegen die Sonne, kniff das eine Auge zu und sah mit dem anderen, wie die grüne Fläche, die an hauchdünnen Stoff erinnerte, das Licht filterte. Die Blätter saßen parallel an längeren Stängeln, wie kleine Familien. Er brach einen ganzen Stiel ab und zählte sie, 9 Blätter insgesamt. Dann ging er am Strand ein Stück weiter und hockte sich neben den Stamm. Er legte die Hand auf die gräuliche Rinde, die hart und knorrig war, und strich behutsam an ihr entlang. »Schöner Baum«, sagte er. Schließlich drückte er die Nase vorsichtig an den Stamm und sog den Geruch ein. »Rinde«, sagte er zu sich selbst, »so riecht Rinde.«
Das war ein Ausschnitt aus Der Traum von einem Baum von Maja Lunde, hier gelesen von Benito Bause. Und ja, für Tommy ist das wirklich etwas ganz Besonderes, diesen Baum zu finden, der da angetrieben worden ist. Denn auf Spitzbergen gibt es keine Bäume mehr. Alles, was der kleine Tommy darüber weiß, hat er in Büchern der Bibliothek von Spitzbergen gelesen.
Was ist denn das jetzt für eine Welt, in der der kleine Tommy aufwächst?
Ja, das ist eine Welt, die durch diverse weltweite Katastrophen, von denen wir nur ansatzweise etwas hören, in einen sehr archaischen Zustand zurückgefallen ist. Also auf Spitzbergen hat eine Gruppe von Menschen den Kontakt zu anderen Ländern dann abgebrochen und versucht nun im Einklang mit der Natur zu leben. Es gibt immerhin ein Gewächshaus, geheizt durch alternative Energien. Es gibt die gut bewachte Saatgutbank und es gibt eben eine große Bibliothek.
Na gut, klingt schon mal nicht schlecht.
Ja, das klingt wirklich ganz gut, aber was es beispielsweise nicht gibt, ist ein Krankenhaus oder überhaupt eine gute ärztliche Versorgung. Und so ist die Mutter von Tommy bei der Geburt von Henry, Tommys jüngstem Bruder, gestorben. Wir springen dann in der Geschichte ins Jahr 2110. Tommy ist jetzt fast volljährig, als auf Spitzbergen ein Virus nahezu alle Einwohner dahin rafft. Auch Tommys Vater David stirbt daran und später stirbt dann auch die Großmutter an Krebs. Und zurück bleiben nur Tommy, seine beiden kleinen Brüder Hilma und Henry und zwei andere Mädchen, Rackel und ihre kleine Schwester.
Sind diese fünf jungen Menschen denn die einzigen Überlebenden auf der Welt?
Nein, aber sie haben eben keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Gruppen weltweit.
Wow.
Und Tommy will auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Er will weiter einfach so, ja, im Einklang mit der Natur leben. Und Rackel hält das für einen Irrweg. Sie will weg zu anderen Menschen. Vor allem, als sie dann durch Tommy schwanger wird. Und es gelingt ihr dann über ein Funkgerät, Kontakte mit Menschen in China aufzunehmen. Und damit jemand kommt, um sie alle zu retten, sagt sie, sie habe den Schlüssel zur Samenbank. Und diese Bank ist Gold wert in einer Welt, wo unzählige Arten von der Erde verschwunden sind. Tatsächlich macht sich dann eine kleine Expedition aus China auf nach Spitzbergen, geleitet von zwei Frauen, Tao mit Mai Ling. Doch als sie auf Spitzbergen ankommen, hat Tommy das Saatgut versteckt und sagt, er wisse nicht, wo es sei und er will es auch nicht rausrücken. Er ist der Meinung, die Menschen haben es einfach nicht mehr verdient. Sie würden die Erde nur wieder zerstören, wenn sie in den Besitz dieser Samen kommen würden. Schließlich verschwinden Rackel und Tommy. Und Tao und Mai Ling müssen ohne die beiden, das heißt auch ohne Saatgut, wieder aufbrechen. Sie nehmen nur die drei kleinen Geschwister von Rackel und Tommy mit. Und sie rätseln, was mit Tommy und Rackel passiert ist. Und diesen Part liest Bibiana Beglau.
Mai Ling starrt eine Weile in die Luft. Dann seufzt sie schwer. Dass wir das alles überhaupt angestoßen haben. Sie rudert mit den Armen. Diese ganze Expedition, das ist der reinste Irrsinn. Wir waren von der Verzweiflung getrieben und jetzt kehren wir von unserer großen Reise zurück und alles, was wir dabei haben, sind drei elternlose Kinder. Tao weiß, dass Mai Ling recht hat. Und gleichzeitig vibriert eine starke Unsicherheit in ihr. Sie will nicht glauben, dass es so endet. Und sie versteht nicht, warum Tommy und Rackel von ihnen weggelaufen waren. Bei Tommy wusste sie von Anfang an nicht, ob sie ihm trauen konnte, aber sie nahm zumindest an, Rackel wäre glaubwürdig. Dabei hatte Rackel etwas Verzweifeltes an sich. Sie erinnerte Tao an die verkommenen Jugendlichen, die sie einmal in Peking angegriffen hatten, die alles verloren hatten und zu allem bereit waren, nur um des Überlebens willen, selbst zu den unmenschlichsten Taten. Tao weiß nicht, ob sie heute noch leben. Aber wenn sie leben, wäre die Saatgutbank eine Rettung für sie und für all ihre Brüder und Schwestern. Wogende, gelbe Kornfelder. Getreide, Mais, Reis, Soja.
Was ist denn jetzt mit Rackel und Tommy passiert?
Ja, das erfahren wir erst relativ zum Schluss des Romans. Es ist jedenfalls eine ziemlich düstere Geschichte, die nur durch die drei kleinen Geschwister von Tommy und Rackel einen leichten Hoffnungsschimmer erhält. Also im Sinne von, sie können es einmal besser machen als die Menschen zuvor.
Das klingt nach einer echten Dystopie. Wie gefallen Ihnen Geschichte und Stil des Romans?
Ja, Maya Lunde macht uns bewusst, dass es auch zivilisatorische Rückschritte geben kann. Also eine Welt ohne Krankenversorgung, mit Hunger und Kälte und dies auch in naher Zukunft. Und interessant finde ich auch, dass sie die real existierende Samenbank ins Zentrum rückt und deren Rolle für das Überleben der Menschheit. Die soll ja tatsächlich im Katastrophenfall dafür sorgen, dass Samen von Nutzpflanzen überleben. Ja, und dann beschreibt sie Tommy als jungen Mann, der das Überleben der Welt vor das Überleben der Menschheit stellt und sagt, ohne uns ginge es der Welt deutlich besser. Das ist eine Idee, die für ihn selbst aber ganz schön viel Leid bedeutet. Und im Roman wird dann seine Geschichte noch mit der eines russischen Wissenschaftlers verquickt, der ebenfalls eine Samenbank schuf und sie gegen alle Widerstände verteidigte, nämlich Nikolai Wawilow.
Den gab's wirklich.
Ja, das war ein Genetiker, dessen richtige Thesen zur Genetik Stalin nicht passten und der dafür im Gulag sterben musste.
Maya Lunde greift also wieder große Themen auf, die hier von zwei Personen gelesen werden, von Bibiana Beglau und Benito Bause. Wie gefallen Ihnen diese beiden?
Ja, Benito Bause liest ja den Part aus der Sicht von Tommy und aus der Sicht von Spitzbergen, dieser kleinen Gemeinschaft dort oben. Und seine Stimme hat so einen melancholisch düsteren Klang. Und es passt sehr gut zu dieser Endzeitstimmung auf Spitzbergen. Und Bibiana Beglau schlägt so einen etwas vorwärtsdrängenderen Ton an. Auch das passend zu den beiden Frauen aus China, die unbedingt das Überleben ihrer Kultur zu Hause sichern wollen. Das ist schon eine gute Aufteilung. Beide artikulieren auch sehr klar und man kann ihnen über die lange Strecke wirklich gut zuhören.
Und Ihr Fazit insgesamt?
Ein sehr spannender und vielschichtiger Roman, der eben viele Aspekte einer zivilisatorisch zerfallenen Welt aufgreift. Nicht immer bis auf die feinsten Verästelungen so durchdacht, so mein Eindruck. So habe ich mich beispielsweise gefragt, woher denn der Treibstoff kommt, mit dem die Expeditionsteilnehmer per Schiff und auch per Pkw unterwegs sind, wenn es angeblich ja keine Raffinerien und sonst was mehr gibt. Aber okay, hier geht es mehr um das grundsätzliche Thema Überleben in einer völlig ausgeplünderten Welt. Und das ist schon ganz schön spannend.
Maja Lunde, Der Traum von einem Baum. Gelesen von Bibiana Beglau und Benito Bause. Aus dem Norwegischen übersetzt von Ursel Allenstein. Zwei MP3-CDs haben eine Dauer von etwas über 13 Stunden in der ungekürzten Fassung, kosten 24 Euro und sind bei der Hörverlag erschienen. Ewald Ahrens wurde 1965 in Nürnberg geboren. Seine Romane und Theaterstücke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Und seine Romane Alte Sorten und Der große Sommer wurden Bestseller. Sein neuer Roman Die Liebe an miesen Tagen erschien in diesem Jahr als Lesung mit Torben Kessler als Sprecher. Leonie Berger hat sich das Hörbuch angehört.
»Dass ein Mann vor mir auf die Knie geht, bevor er sich vorstellt«, sagte Clara trocken, »das hatte ich lange nicht mehr.« »Ich finde es so herum viel passender. Außerdem brauche ich mich dann nicht zu entschuldigen, dass ich einfach in Ihren Garten gekommen bin. Soll ich mich jetzt noch vorstellen oder reicht Ihnen erstmal der Kniefall?«
Elias ist auf Claras Veranda gestolpert. Er und seine Freundin Vera wollten sich das Haus ansehen, das Clara verkaufen möchte. Es gab keine Klingel, deshalb ist Elias durch den Garten und unfreiwillig auf den Stufen zur Veranda in die Knie gegangen. Schon bei dieser ersten Begegnung prickelt die Luft zwischen ihm und Clara. Sie ist Witwe und seit dem Tod ihres Mannes nur noch selten in dem kleinen Haus auf dem Land. Noch weiß sie nicht, dass sie bald einen weiteren Grund zum Verkaufen haben wird. Sie wird ihren Job als Fotografin bei der Zeitung verlieren. Elias und Vera wollen sich das Haus allerdings nur aus Neugier ansehen, zum Spaß. Sie können es sich nicht leisten, aber träumen gerne. Vera zumindest. Elias fühlt sich schon seit längerem unwohl in dieser Beziehung. Sicher der entscheidende Grund dafür, dass er Vera seiner fast erwachsenen Tochter Jule noch nicht vorgestellt hat. Aber nun ist es wohl soweit. Elias ist Schauspieler, die nächste Premiere steht an, Jule kommt zu Besuch. Beim gemeinsamen Frühstück versucht Elias, sie auf die Begegnung vorzubereiten. Ob Vera denn so richtig seine Freundin sei, will Jule wissen.
Begann er, stockte und schenkte sich noch einmal Tee ein. »Ich glaube, ich tauge nicht für die Liebe. Oder nicht mehr. Mit Vera, das ist mehr...« Jule hielt sich die Ohren zu und sang laut und unmelodisch. »La la 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 la, ich höre dir nicht zu. Ich will mit meinem Vater nicht über solche Sachen sprechen. La 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 la.« Das hatte sie von ihm. Es war trotzdem komisch. Er musste lachen. »Ich wollte nicht über Sex reden. La, 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 la. Willst du noch ein Ei?« Jule nickte, nahm die Finger aus den Ohren und hob die Schultern. »Das ist doch schon immer so bei dir. Immer kommt irgendeine Freundin zu den Premieren. Früher hat mir das was ausgemacht, weil ich... Da habe ich immer gedacht, dass ich keine andere Mutter will, dass ich niemanden will, der mir irgendwas zu sagen hat. Aber das war ja auch nie so. Also ist sie die Richtige?« »Vielleicht gibt es die gar nicht«, antwortete er zögernd. »Oder nur auf der Bühne.«
Oder in Büchern. Seiner großen Liebe ist Elias schon begegnet und er wird sie noch am selben Abend wiedersehen. Durch einen Zufall besucht Clara ebenfalls die Premiere seines Stücks. Danach, auf der Premierenfeier, kommen Clara und Elias miteinander ins Gespräch. Und da ist wieder diese heitere Unbeschwertheit, die schon ihre erste Begegnung bestimmt hatte. Dass diese Leichtigkeit in der Beziehung von Elias und Vera fehlt, entgeht Clara nicht, die die beiden beobachtet hat.
»Habt ihr gestritten?« Elias war zu ihr an den Stehtisch gekommen, mit zwei kleinen Flaschen Bier. »Nein, ja, irgendwie, ohne Worte. Mich langweilt das manchmal so. Clara lächelte und hob ihr Bier. Auf dich? Du warst großartig. Wirklich großartig. Elias stieß mit ihr an. Ein ehrliches, festes Geräusch, als die Flaschenböden sich trafen. Warum kann es nicht einfach sein? Clara lachte. Es war ein freies Lachen. Weil es nie einfach ist. So ist das Leben nicht gemacht.
Schauspieler Torben Kessler hat die wunderbare Gabe, nur durch eine leichte Änderung seiner Sprechhaltung deutlich zu machen, wer gerade spricht. Das ist gerade bei diesem Text sehr hilfreich, weil Autor Ewald Ahrens mal aus Claras, mal aus Elias Perspektive erzählt. So lernen wir die beiden fast besser kennen als sie sich gegenseitig. Man freut sich und leidet mit ihnen, vor allem als das Leben wieder mal zeigt, dass es nie einfach ist. Clara, die ein ganzes Stück älter ist als Elias, bekommt ein verlockendes Jobangebot aus Hamburg. Elias' Vertrag am Theater läuft noch etwa 2 Jahre, dann wäre er frei.
Halten wir das nicht aus? Knappe 2 Jahre? Ich komme mit. Und dann? Sie schrie es fast vor Anspannung, vor Wut auf sich selbst und auf ihn und auf alles. Wovon lebst du? Wie leben wir? Das ist doch... »Wir sind doch keine 16 mehr, ich schon gar nicht«, fügte sie in plötzlicher Bitterkeit hinzu. »Aber vor allem, und das ist mir eigentlich erst jetzt klar geworden, ist es das. Ich will nicht jeden Tag, den ich dich nicht sehe, mit der Angst leben, dass ich zu alt für deine Liebe werde.«
Die Hindernisse, die Clara und Elias im Weg stehen, scheinen manchmal so klein wie der Dorn einer Rosenhecke, können aber doch Schlimmes nach sich ziehen. Schauspieler Torben Kessler gehört zu jenen Sprechern, die einem alles beeindruckend vorlesen können, sogar das Telefonbuch. Nun aber liest er Die Liebe an miesen Tagen. Zauberhaft schön, zum Verzweifeln traurig und doch hoffnungsvoll. Da gibt es nur eins, Hörbuch an und der Rest der Welt ist erst einmal egal.
Leonie Berger besprach Ewald Ahrens Die Liebe an miesen Tagen, gelesen von Torben Kessler. Eine MP3-CD und damit 10 Stunden und 15 Minuten kostet 24 Euro und ist bei der Audio Verlag erschienen. Wir kommen zu unserer Rubrik in eigener Sache, in der wir eigene Hörbücher vorstellen. Diesmal ist es die Lesung von Eugen Ruges Roman Pompeji oder die 5 Reden des Jovna. Bislang hat sich Eugen Ruge in seinen Büchern mit seiner Familiengeschichte, dem real existierenden Sozialismus und dem Stalinismus beschäftigt. Nun geht der deutsche Buchpreisträger des Jahres 2011 viel weiter zurück in die Geschichte, bis in die römische Antike. Unsere Literaturredakteurin Julika Tillmanns stellt Roman und Lesung vor.
Seine erste Begegnung mit Pompeji hatte Eugen Ruge bereits als Kind. Die Großmutter erzählte ihm die Geschichte der berühmten römischen Stadt, die vom Vulkanausbruch überrascht und bis heute einzigartig konserviert wurde. Und zwar in ihrer populären Fassung.
Mir hat meine Oma Charlotte von Pompeji erzählt, und zwar wie immer in völlig übertriebener Weise. Und so entstand bei mir das Bild, dass dort in Pompeji wirklich mit einem Schlag die Zeit stehen blieb und die Menschen sozusagen, während sie das Besteck hoben oder mitten in der Umarmung erstarrt sind, und dann versteinert sind.
Erst später begriff der Autor, dass es mit der Versteinerung nicht ganz so plötzlich vor sich ging. Und im Rahmen seiner Recherchen fand er jetzt auch zahlreiche Hinweise in römischen Quellen darauf, wie sich der Vulkanausbruch ankündigte. Von den Bimssteinen und der Vulkanasche, die überall herumlagen, bis zu ganzen Schafherden, die an giftigen Schwefeldünsten starben. Die Warnzeichen lagen also vor und...
Das, was meine Oma erzählt hat... Dieser plötzliche Stillstand, dieses schlagartige Ende, nicht? Das hat sie ganz toll erzählt und das ist irgendwie auch gruselig, aber es ist für einen Romancier eigentlich nicht zu gebrauchen. Es ist schrecklich, aber langweilig. Mit einem Schlag ist alles aus. Viel interessanter ist es natürlich, wenn man sich die Frage stellt, ja, wussten die denn vorher, dass ihnen irgendwas droht? Und was wussten sie? Und wie sind sie damit umgegangen, nicht? Das ist das eigentliche Thema dieses Romans und das hat mich eben auch interessiert.
Eugen Ruge erzählt also die Geschichte vor der Katastrophe und zwar voller Humor und doch mit eindeutig kritischem Blick auf unsere heutige Gesellschaft. Es ist die Geschichte einer dekadenten, zum Untergang geweihten Gesellschaft, die sich auch von den deutlichsten Anzeichen des drohenden Unheils einfach nicht zu Verhaltensänderungen bewegen lässt. Unser Umgang mit den vielfachen Klima- und Umweltkrisen lässt grüßen. So ist Ruges Vorgeschichte der Katastrophe bevölkert von Kapitalisten, die das Gerede vom Vulkan nur als Bedrohung ihres persönlichen Wohlstands empfinden, von Politikern, die die Gefahren kleinreden und von Wissenschaftlern, die sich in Deutungsstreitigkeiten verlieren. Ulrich Noethen schlüpft bei seiner Lesung des Romans genüsslich in die vielfältigen Charaktere.
Mit dem großen Beben vor 15 Jahren sei der alte Riese wieder erwacht. Plinius setzte nach, wann hat denn zum letzten Mal jemand diesen Montezuma Feuer speien sehen? Das ist nicht bekannt, musste Josse eingestehen. Die Frage ist doch, lieber Josse, hob Livia an, während Filets vom Reh serviert wurden, genügt es, um vorauseilend eine Stadt wie Pompeji aufzugeben?
Im Mittelpunkt der Geschichte steht also Josse oder Jovna, wie unser Held von seiner Mutter beharrlich genannt wird. Er kommt aus einfachen Verhältnissen und hat, wie wir heute sagen, Migrationshintergrund. Die Eltern sind aus Pannonien zugewandert, eine historische Landschaft im heutigen Ungarn. Dieser aufstrebende junge Mann erkennt früh die drohende Gefahr, hat einen Plan zur Rettung und bringt
mit gepresster Kommandostimme und kaum geöffneten Lippen jenen sperrigen Satz heraus, der später zu seiner ersten großen Rede verklärt wurde. Wenn man das hier ansieht, zusammenfassend, kann man wohl nur als Außenstehender eine Schlussfolgerung ziehen, und es wäre, dass uns den somit Betroffenen, da der Berg sich kaum von der Stelle bewegen wird, wohl kaum etwas anderes übrig bleibt, als uns selbst von der Stelle zu bewegen.
Man gründet also eine Siedlung außerhalb der Gefahrenzone und es beginnt ein romantisches Aussteigerleben am Fenster des Meeres. Doch es kommt, wie es kommen muss. Die Bewegung kann sich nicht durchsetzen. Zu stark sind die Beharrungskräfte der etablierten Pompeianer, die ihren Besitz nicht einfach zurücklassen wollen. Zu stark ihre Verlockungen für den mittellosen jungen Jovna, besonders die der vermögenden Livia. Der einstige Mahner und Rufer verliert zusehends den Elan.
Der Zweifel lähmte ihn. Es geschah ihm, dass er beim Anblick der Baustelle zu schwitzen anfing. Er schlief schlecht. Er dachte an opalgrüne Augen, an einen weißen Hals, an ein Trägerchen, das wie zufällig herausrutschte.
Ulrich Noethen führt uns Josses Entwicklung mit viel Witz und durchaus auch Sympathie vor Augen. Er verrät seine Hauptfigur nicht, lässt uns aber wohl mal über sie lächeln und vor allem nachdenken. Denn in den Ambivalenzen dieser Figur erkennen wir nicht zuletzt eigene Verhaltensmuster, eigene Bequemlichkeiten und Unentschlossenheiten angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit.
Julika Tillmanns stellte das Hörbuch vor, Eugen Ruge, Pompeji oder die fünf Reden des Jovna, gesprochen von Ulrich Noethen in der ungekürzten Lesung. Zwei MP3-CDs haben eine Laufzeit von ca. 10 Stunden, kosten 25 Euro und sind bei Argon in Zusammenarbeit mit HR2 und dem MDR erschienen. Die Lesung des Romans können Sie auch zur Zeit von Montag bis Freitag hier in HR2 Kultur hören, wie üblich nach den 9 Uhr Nachrichten und in der Wiederholung um 14.30 Uhr. Wir kommen zum Kinder- bzw. Jugendhörbuch. Es ist für Kinder ab 11 Jahren und stammt von der Autorin R.J. Palacio. 20 Jahre lang gestaltete sie als Art Director die Cover für die Bücher anderer Leute und wartete auf den richtigen Moment, ihr eigenes Buch zu schreiben. Dann traf sie eines Tages vor einem Eisladen ein ganz besonderes Kind und der Moment war gekommen. Wunder ist ihr erster Roman gewesen, der mittlerweile auch verfilmt wurde. Inzwischen sind weitere Bücher von ihr erschienen. Als neuestes White Bird, wie ein Vogel. Dorothee Meyer-Karweg, wohin entführt uns dieser weiße Vogel?
Nach Frankreich in die 1940er Jahre. Hauptperson ist Sarah, ein kleines Mädchen, das behütet mit den Eltern aufwächst. Die Mutter ist Professorin, der Vater Arzt. Und Sarah erlebt wirklich eine glückliche Kindheit, bis dann die Nazis ihr Land besetzen. Dann wird alles anders für Sarah und ihre Eltern, denn die Familie ist jüdischen Glaubens.
Wie wird denn diese Geschichte über ein jüdisches Mädchen erzählt?
Aus zwei Perspektiven, der heutigen und der damaligen Zeit. Und die heutige Perspektive ist die, in der die Großmutter Sarah per Skype mit dem Enkel Julian redet. Und diese Perspektive spricht die gut 80-jährige Schauspielerin Hildegard Schmal. Die andere Perspektive ist die der Großmutter als kleines Mädchen. Und diese Passagen werden dann von Sascha X gelesen. Wir hören jetzt mal rein. Julian ruft seine Großmutter Sarah per Skype an.
Wegen der Schule rufe ich dich übrigens auch an. Ich muss ein Projekt für Sozialkunde machen. Ich soll einen Aufsatz über jemanden schreiben, den ich kenne. Und ich möchte, dass es bei diesem Aufsatz um dich geht. Um mich? Ich fühle mich geschmeichelt. Ich möchte deine Geschichte erzählen. Als du ein junges Mädchen warst, während des Krieges. Ich verstehe, sagte Grand-Mère leise. Julien sprach rasch weiter, da er ihr Zögern bemerkte. Ich möchte über dich und Tourteau schreiben, Grand-Mère. Sagte seine Großmutter erneut. Sie hatte lange damit gewartet, ihm die ganze Geschichte ihrer Vergangenheit zu erzählen, bis er alt genug gewesen war, um sie zu hören. Bei seinem letzten Besuch in Paris war der richtige Moment endlich gekommen. Und doch hatte sie einige Erinnerungen nicht preisgegeben, hatte sie für sich behalten.
Das war ein Ausschnitt aus Whitebird wie ein Vogel von R.J. Palacio. Und wir sprechen ja gleich noch über die Stimmen und Interpretation. Nach einigem Zögern ist die Großmutter also bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Und die hören wir dann im weiteren Verlauf immer mit Einschüben aus der heutigen Zeit, wenn Julien beispielsweise was nachfragt. Also in den 1940er Jahren lebt die Familie der kleinen Sarah in Frankreichs nicht besetzter Zone. Doch das spielt immer weniger auch eine Rolle. Sarah wird irgendwann beispielsweise von einem Mitschüler verbal angegriffen und wegen ihres jüdischen Glaubens diffamiert. Und eines Tages kommt dann der Direktor der Schule in die Klasse und sagt, alle jüdischen Kinder sollen bitte mitkommen und sich im Wald verstecken. Denn die Nazis würden kommen, um die Kinder abzuholen. Aber Sarah geht nicht mit in den Wald. Sie entschlüpft sozusagen in letzter Sekunde und versteckt sich auf dem Dachboden der Schule. Und das ist ihre Rettung, denn die anderen Kinder werden entdeckt und ein Helfer vor ihrer aller Augen erschossen und die Kinder dann ins KZ verschleppt.
Oh, für einen Kinderroman, finde ich, ist das ein harter Beginn der Geschichte. Wie geht's denn weiter?
Ja, Sarah wird oben auf dem Dachboden von einem Jungen entdeckt, einem Jungen mit Behinderung aus ihrer Klasse. Er hat Kinderlähmung und hinkt seither. Alle Kinder haben sich stets über ihn lustig gemacht. Man muss sagen, Sarah ist zumindest nie eingeschritten. Und sie kennt ihn auch nur unter seinem Spitznamen Tourteau. Und nun wird ausgerechnet er zu ihrem Retter. Und jetzt hören wir Sascha X im nächsten Ausschnitt.
Sarah? Ich schlug die Augen auf und blinzelte mehrere Male, als ich erkannte, wer dort vor mir aufgetaucht war. »Hier werden sie dich finden«, sagte Tourteau, der in der Tür stand. »Aber ich kenne einen Weg hinaus.« Tourteau war der letzte Mensch, den ich hier erwartet hatte, aus so vielen Gründen. Ich war mir ziemlich sicher, dass niemand gesehen hatte, wie ich in die Schule zurückgeschlichen war. Außerdem waren wir hier am höchsten Punkt des Gebäudes. Ich hatte nicht angenommen, dass er es auf seinen Krücken all die Stufen hinaufgeschafft hätte. Und nun bot er mir seine Hilfe an, was auch ihnen große Gefahr brachte. »Komm schon«, drängte er, »folgt mir.« Ich fragte nicht, wohin wir gingen. Ich folgte ihm nur. Als wir die Treppe hinunterstiegen, hörten wir die Gendarmen rufen, »Ich hab eine!« »Lasst mich los!« schrie eine panische Stimme, die eindeutig meiner Freundin Rachel gehörte. Ich wäre am liebsten zu ihr gelaufen, um ihr zu helfen, aber Tourteaus hastiges Hinabhumpeln auf den Stufen, wobei er jeden Augenblick zu stürzen drohte, sorgte dafür, dass ich mich ganz auf ihn konzentrierte. Ich versuchte, Rachels Schreie nicht an mich heranzulassen, während ich Tourteau durch die Krypta unter der Schulkapelle folgte und noch weiter bis in den Keller hinab.
Ja, und vom Keller geht es dann weiter durch die Kanalisation bis weit vor die Tore der kleinen Stadt. Tourteau kennt diese Kanalisation durch seinen Vater, einen Kanalarbeiter. Und seine Eltern nehmen Sarah dann ohne zu zögern auf, aber nicht zu Hause. Sie haben Angst vor den Nachbarn, die sie für Spitzel halten. Sarah muss sich in einer Scheune am Feldrand verstecken und sie lebt dort viele Monate, immer versorgt von der Familie von Julien. Und so heißt der Junge nämlich in Wahrheit, dieser Tourteau. Und Sarah weiß die ganze Zeit auch gar nicht, was mit ihren Eltern ist.
Sarah überlebt, sonst könnte sie die Geschichte ja nicht erzählen. Gilt das auch für ihre Retter und ihre Eltern?
Sagen wir mal, nicht für alle. Und da ist die Geschichte schon sehr realistisch und damit auch ziemlich brutal. Das muss man wissen und überlegen, ob es für das eigene Kind schon das Richtige ist, sowas zu hören. Spannend ist der Roman auf jeden Fall und letztendlich auch sehr zu Herzen gehend.
Gelesen wird der Kinderroman von zwei Sprecherinnen. Finden Sie die Aufteilung gut?
Ja, wir haben sie ja vorhin gehört und ich kann es auch verstehen, dass man zwei Sprecherinnen ausgewählt hat. Eine für die heutige Zeit, eine für die damalige. Und wenn die Großmutter in der wörtlichen Rede zu hören ist, passt es auch. Aber es irritiert natürlich sehr, wenn der junge Julian in der wörtlichen Rede mit dieser Altersstimme von Hildegard Schmal zu hören ist. Also da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Die Abschnitte aus den 1940er Jahren sind dagegen aus der Ich-Perspektive geschrieben und da passt die immer noch sehr jung klingende Stimme von Sascha X sehr gut, finde ich. Insgesamt ist es schon ein sehr beeindruckendes Hörbuch, das von sehr viel Mut erzählt und von Widerstand. Und im Nachwort, das finde ich ganz interessant, geht die Autorin auch darauf ein, ob es in Ordnung ist, als Nichtjüdin eine fiktionale Geschichte über den Holocaust zu schreiben. Und sie sagt dann dies.
Es sollte an uns allen liegen, uns zu erinnern, zu lernen und die Verluste zu betrauern. Die Millionen unschuldiger Menschen, die gestorben sind, waren die ultimativen Opfer. Aber es war die Menschlichkeit selbst, die damals angegriffen wurde. Es ist nicht die Aufgabe jüdischer Menschen, Antisemitismus zu beenden. Es ist die Aufgabe derjenigen, die nicht jüdisch sind, ihn im Keim zu ersticken, wo immer wir ihn sehen. Das gilt im Übrigen für jede Gruppe, die diskriminiert wird.
R.J. Palacio, Whitebird, wie ein Vogel. Gelesen von Sascha X und Hildegard Schmal. 4 CDs, das sind rund 5 Stunden, gibt es für 17 Euro. Sie sind bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 11 Jahren geeignet. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Kaufweg
und Nicole Abraham.